So, also wir sind heute im zweiten Teil der Predigt. Ich habe letzten Sonntag schon über das Thema gesprochen, Glauben wie die Helden. Und es ging um Hebräer 11, um die Glaubensvorbilder, hört es vielleicht besser an, ein Held ist oft so fern, um die Glaubensvorbilder. Und einige waren nicht da, vielleicht habt ihr es angehört. Wir haben damit angefangen, eigentlich über die Definition von Glaube zu sprechen. Und Paulus spricht da, oder wir wissen nicht genau, ob es Paulus ist, der den Hebräerbrief geschrieben hat, aber der Schreiber spricht darüber und sagt, der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. So definiert er Glaube. Und ich habe das nochmal in zwei Punkten so festgemacht. Also Glauben bedeutet, fest damit zu rechnen, dass das, was Gott gesagt hat, sich erfüllen wird. Das ist Glaube. Wenn wir wirklich fest damit rechnen, dass das, was Gott gesprochen hat, was er gesagt hat, was er verheißen hat, sich erfüllen wird. Und ein zweites, was Glaube ausmacht, ist ein Überzeugtsein von der Existenz von Dingen, die wir nicht sehen. Der Kai hat gerade hat Offenbarung vorgelesen, Kapitel, ich glaube 21 ist es, wo der neue Himmel und die neue Erde beschrieben wird. Das sind Dinge, die wir nicht sehen. Wir sehen nicht mal Gott. Wir haben von Jesus gesungen, den sehen wir nicht. Und Glaube hat damit zu tun, dass wir nicht zweifeln an dem, was wir nicht sehen, sondern ganz im Gegenteil, dass wir unser Vertrauen in Dinge setzen, dass sie existieren, obwohl sie noch nicht sichtbar sind für uns. Ja, warum gibt es dieses Kapitel 11? Ich habe mir Gedanken gemacht, also wenn ihr das mal lest, es sind ja x Leute drin, Hebräer 11, könnt ihr schon mal aufschlagen, wenn ihr eure Bibel dabei habt. Warum sind da so viele Geschichten drin von Leuten, die irgendwas mit Gott erlebt haben? Ich glaube, einfach deswegen, damit wir inspiriert werden, dass wir ermutigt werden, wirklich auch im Glauben zu wachsen und so ein Glaube in unserem Leben zu entwickeln. Wir haben alle Vorbilder, wir haben alle Leute, die schauen wir uns an. Wir sehen ihr Leben bei Instagram, ist es alles fake? Schaut euch das echte Leben an. Nicht alles, aber vieles. Aber wir schauen uns Menschen an und die inspirieren uns und wir sagen, wow, das begeistert mich, das möchte ich auch, dem möchte ich folgen. Und genau aus diesem Grund hat Gott uns auch dieses Kapitel geschenkt von unseren Glaubensvorbildern, damit wir uns daran orientieren und von ihnen inspiriert werden. Und wisst ihr, Glaube ist was extrem Praktisches. Wurde mir wieder bewusst, so manchmal klingt ja, ich glaube, das ist so abstrakt, das ist halt irgendwie was du in deinem Kopf dir so ausmalst. Aber Glaube, sehen wir hier an den Glaubensvorbildern, ist extrem praktisch, hat was mit unserem Alltag zu tun. Und allein in diesem kleinen Kapitel 11 kommt 38 Mal diese Aussage vor, durch Glauben. Ne? Durch Glauben hat Abraham, durch Glauben hat Sarah, durch Glauben hat die Hure Rahab und so weiter. Immer wieder wird begründet, was die Grundlage war für ihr Handeln. Und das war der Glaube. Und darum geht's. Und ich möchte uns einladen, wirklich, dass unser Glaube wächst und sich entwickelt. Da haben wir auch letzte Woche kurz drüber gesprochen. Es ist wie so ein Muskel, den man trainiert. Ja? Der wird nicht geboren mit einem riesen Glauben, sondern der Glaube wächst in unserem Leben durch Erfahrung, durch Geschichten, durch Vorbilder. Und ich möchte ganz kurz nur nochmal die drei Punkte von letzter Woche erwähnen. Und wir haben über Kain und Abel gesprochen und wir haben gesagt, der Glaube von Abel zeigte sich darin, dass er Gott sein Bestes gegeben hat. Das war ein Ausdruck seines Glaubens. Noah und Abraham hatten wir uns angeschaut und da war so diese Erkenntnis, gehorsam zu sein, ist Ausdruck von Glaube. Ja, Gott zu gehorchen, das zu tun, was Gott sagt, wo Gott uns dazu herausfordert. Und dann haben wir noch über Sarah und über Josef gesprochen, Josef, der Sohn von Jakob. Und da war so die Erkenntnis, Glaube hat damit zu tun, dass wir festhalten an Gottes Verheißung, an dem, was Gott gesprochen hat, auch wenn es sich lange nicht erfüllt. Ja? Wenn wir lange warten müssen, bis die Erfüllung kommt, wir halten im Glauben fest an dem, was Gott uns zugesagt hat. Und ich möchte mit euch noch ein paar weitere Glaubensvorbilder heute anschauen. Und zwar der nächste ist Abraham. Abraham, den kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Der Vater alles Glaubens wird er auch genannt, der Glaubensvater. Und ich möchte mit euch mal den Vers 17 bis 19 lesen. Da heißt es, durch den Glauben war Abraham bereit, Isaak als Opfer darzubringen, als Gott ihn auf die Probe stellte. Abraham, der Gottes Zusage empfangen hatte, war bereit, seinen einzigen Sohn Isaak zu opfern. Obwohl Gott ihm versprochen hatte, nur die Nachkommen Isaaks sollen als deine Nachkommen bezeichnet werden. Abraham ging davon aus, dass Gott Isaak wieder zum Leben erwecken konnte, wenn er gestorben war. Und in dieser Gewissheit bekam Abraham seinen Sohn tatsächlich von den Toten zurück. Ja, Abraham, wir können die ganze Geschichte mal nachlesen in 1. Mose 22, heute Nachmittag bei einer Tasse Kaffee, wenn ihr wollt. Spannende Geschichte. Abraham hatte jetzt endlich seinen Sohn. Wir haben letzte Woche über Sarah gesprochen. Die haben 25 Jahre auf dieses Kind gewartet. Sie hatten die Verheißung, sie haben im Glauben festgehalten. Dann war dieses Kind da und jetzt sagt Gott, opfer den auf einem Altar. Also ich weiß nicht, allein schon diese Aussage bringt uns ja ziemlich ins Grübeln. Ein Kind zu opfern für Gott und Gott sagt zu Abraham, opfert euren Sohn. Und wisst ihr, die Völker, die damals um das Volk Israel gelebt haben, die, wie sie alle hießen, die Kanaaniter und so weiter, bei denen war das tatsächlich echt eine Praxis, dass sie Kinder geopfert haben, dass sie Kinder für ihre Götter geopfert haben. Von dem her war das jetzt nicht ein abstrakter Gedanke für Abraham, sondern es war was, was sie erlebt haben, dass Kinder geopfert werden. Und wir wissen natürlich heute auch, weil wir Gott kennen und sein Wort, dass nirgends wurde ein Mensch in der Bibel geopfert. Es war wirklich eine Probe, wo Gott ihn auf die Probe gestellt hat, inwieweit er ihm vertraut. Und dann ging Abraham los, wenn er die Geschichte lest, ist spannend. Er nimmt seinen Sohn, sagt, hier, du trägst das Holz und jetzt gehen wir hin. Interessant, er sagt, wir gehen hin, um anzubeten. Das ist das erste Mal, wo das Wort Anbetung in der Bibel vorkommt, wo Abraham sagt, wir gehen hin, um anzubeten. Und dann macht sie auf dem Weg, Abraham und sein Sohn, und dann gehen sie auf diesen Berg, Moria heißt der. Und interessant ist, so eine kleine Nebennotiz, das war der Berg, wo später auch der Tempel gebaut wurde, der Ort der Anbetung, ja, der Berg Moria. Da hat Salomo den ersten Tempel gebaut. Und sie macht sich so auf den Weg und dann heißt es, warum hat Abraham das gemacht? In Vers 19, da heißt es, Abraham ging davon aus, dass Gott Isaak wieder zum Leben erwecken konnte. Das war der Glaube von Abraham, warum er bereit war, sich auf den Weg zu machen mit seinem Sohn. Und wisst ihr, Glaube bedeutet, für mich so übertragen, die Bereitschaft zu haben, alles aufzugeben, wenn Gott das möchte von uns. Das hat was mit Glaube zu tun, gelebter Glaube, praktizierter Glaube. Ich bin bereit, wenn Gott spricht, alles für ihn aufzugeben. Und ich möchte euch so von ein paar Glaubensvorbildern in meinem Leben erzählen. Meine Schwester, meine kleine Schwester, die Nicola, die war Bankkauffrau, hat einen guten Job und dann spricht Gott zu ihr und sagt, ich möchte, dass du nach Brasilien gehst und dort mit so Armutskindern arbeitest. Und dann hat sie eine Bibelschule noch gemacht, Theologie schnell studiert und ist dann mit 23 Jahren nach Brasilien gegangen, in so ein kleines Dorf, ganz alleine, ohne Mann, ohne Familie, ohne sonst irgendjemand. Auf Gottes Ruf hin war sie bereit, ihren Job aufzugeben und für Gott zu gehen. Oder Rudi, wir haben ihn letztes Jahr besucht, Kai kommt diesmal mit, den Missionar, den wir unterstützen unter den Sinti und Roma. Ich weiß nicht immer, Rudi sagte, als ich Christ wurde, habe ich meinen Tennisschläger an den Nagel gehängt. Rudi war eine ziemliche Sportskanone, der war Taekwondo, Rheinlandmeister in Taekwondo, der hat Tennis gespielt, der war immer angeln, der war so ein Sportfreak. Und dann hat er gesagt, als er Christ wurde, hat alles da aufgehört damit und ist jeden Tag in die Stadt gegangen zum Evangelisieren. Hatte eine Gemeinde dann in der Stadt, hat jeden Tag evangelisiert. Er hat das alles aufgegeben, seine Hobbys, weil er plötzlich gemerkt hat, da gibt es was, das ist viel wichtiger für mich und Gott will das von ihm. Oder hier meine Frau, Familie Köhler, die sind als Familie 98, war das, ne? Nach Brasilien ausgewandert, um mit Kindern in Armut zu arbeiten. Haben ihr soziales Umfeld hinterlassen, alles, Familie, Freunde, alles und haben sich als Familie auf den Weg gemacht, ohne jemanden zu kennen, um Gott zu dienen dort. Wisst ihr, das ist für mich ein Ausdruck von Glaube, zu gehen und was aufzugeben, die Bereitschaft, was hinter sich zu lassen, wenn Gott ruft. Und ja, wir machen das aus einer Herzenshaltung, weil wir ja Gott lieben, weil wir ihm gehorsam sein wollen und ihm mit unserem Leben Freude machen wollen. Ich muss ja auch an diesen Vers denken, im Vater Unser, wahrscheinlich kennt ihr das alle, wir beten das so schnell runter, das sagt man ja, nicht mein Wille heißt es, sondern wir beten, sondern dein Wille geschehe. Ne? Und ich merke das manchmal in meinem Leben, das ist so schnell gebetet, aber gar nicht so einfach gelebt. Bin ich wirklich bereit, dem Willen Gottes zu folgen und egal was es kostet, Dinge loszulassen? Das ist manchmal gar nicht einfach, ist ganz schön schwer. Ja, was lernen wir von Abraham? Leben im Glauben bedeutet die Bereitschaft, alles für Jesus aufzugeben, wenn Gott spricht, wenn Gott das will. Und warum machen wir das? Ja, weil wir ihn lieben und weil wir ihm vertrauen. Nicht aus einem Zwang oder aus einem Muss, sondern ich hoffe einfach aus dieser Freude daran, für Gott zu laufen und Dinge hinter uns zu lassen, die uns daran hindern. Eine weitere Person, oder hier geht es um ein Ehepaar, das ist die Eltern von Mose. Wenn wir mal Vers 23 lesen, da heißt es, durch den Glauben versteckten die Eltern von Mose ihr Kind nach der Geburt 3 Monate lang. Sie sahen, dass Gott ihnen ein schönes Kind geschenkt hatte und hatten keine Angst vor dem, was der König ihnen antun konnte. Vers 23 nur. Ja, was ist die Story hier? Der Pharao, das war ja der König von Ägypten, der hat ein Gebot erlassen, der sagte, alle hebräischen Jungen, die geboren werden, die neugeboren werden, müssen getötet werden. Und warum war das so? Das Volk Israel war ja viele hundert Jahre, insgesamt 500 Jahre in der Gefangenschaft von Ägypten. Und die haben ein bisschen mehr Kinder gekriegt wie die ägyptischen Familien. Und somit wurde das Volk immer größer und der Pharao dachte, wenn die jetzt mal so einen Aufruhr machen, dann sieht es vielleicht bei uns ganz schön schlecht aus. Sie muss es jetzt stoppen, dass die weitere männliche Nachwuchs bekommen. Und so ließ er dann die ganzen Kinder, die Neugeborenen, töten. Aber da gab es 2 Leute. Meine Frau weiß, wie sie heißen. Ich wusste es nicht.
Jochebed und Amram.
Genau, Jochebed und Amram. Das waren die Eltern von Mose. Wer hätte gewusst, wie die Eltern von Mose heißen? Ich sage ehrlich, ich hatte keine Ahnung, aber die Bibel weiß es, deswegen habe ich nachgeschaut. Meine Frau wusste es vom Bibelquiz, hat sie gesagt, die weiß sowas. Jochebed und Amram, die sagten zu dieser Anweisung, nein, wir machen das nicht. Wir werden dem nicht gehorsam sein. Und das finde ich echt stark. Die Begründung war, da heißt es, sie fürchteten sich nicht vor dem, was der König ihnen hätte antun können. Also ihr könnt euch vorstellen, was der Pharao wahrscheinlich gemacht hat, der sich dem widersetzt hat, der weiß nicht, kam ins Gefängnis oder wurde wahrscheinlich getötet. Und es hat mich erinnert an einen meiner Lieblingsverse aus der Bibel. In Apostelgeschichte 5, Vers 29, da sagt Petrus vor dem Hohen Rat, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Den Vers müsst ihr euch unbedingt merken, müsst ihr auswendig lernen. Apostelgeschichte 5, Vers 29, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Und genau das ist das, was der Glaube von Moses Eltern ausgemacht hat. Sie haben gesagt, wir töten unseren Sohn bestimmt nicht, auch wenn du das sagst, Pharao. Wir sind mehr dem gehorsam, was Gott sagt, als dem, was du uns sagst. Wisst ihr, ich glaube, das wird ein ganz spannendes Thema in der nächsten Zeit. Ich glaube, für uns als Christen wird es eine der größten Herausforderungen, wo wir in den nächsten Jahren, ich glaube sogar in den nächsten 10 Jahren, auf die wir zukommen. Und das ganze Thema von dem, was unsere Obrigkeit sagt und was wir als Christen glauben. Und mir ist ganz wichtig jetzt zu sagen, ich bin davon überzeugt, dass wir als Christen der Obrigkeit gehorchen sollen. Wir zahlen unsere Steuern, ja, wir halten uns an die Gebote und so weiter. Das gefällt Gott. Aber wenn es gegen Gottes Wille geht, dann müssen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und ich möchte nur mal so ein paar Themen ansprechen, die ich schon sehe am Horizont, die poppen immer mehr auf. Thema sexuelle Identität, Thema Ehe und Partnerschaft, Thema Abtreibung, Thema Homosexualität. Es sind alles Themen, die in unserer Gesellschaft immer mehr hochkommen und wo plötzlich Dinge sich entwickeln, wo wir sagen, Moment mal, Gott sieht es doch vielleicht ganz anders als das, was uns vorgegeben wird und wie wir eigentlich funktionieren und uns verhalten sollen. Und ich glaube, dass das für uns wirklich ein großer Glaubenstest und eine Probe wird, inwieweit wir sagen, wir wollen respektvoll mit anderen Meinungen umgehen, wir sind tolerant, ja, aber wir werden unsere eigene Überzeugung haben und die werden wir nicht aufgeben, nur weil unsere Gesellschaft einen Trend dahingehend entwickelt. Ja? Und ich glaube, da wird es uns vielleicht ähnlich gehen wie den Eltern von Mose. Vielleicht ein Beispiel, Judiths Vater und Mutter, die sind ja in der DDR aufgewachsen und bei ihm war das damals so, da gab es ja die FDJ, das war diese Jugendbewegung ne, vom Staat und sie sind Christen gewesen und die Familie hat gesagt, nee, ihr geht da nicht hin als Kinder, ihr dürft da nicht mitmachen, wir sind Christen, das passt nicht zu unserer Ideologie und die Konsequenz war dann für ihn, dass er nicht studieren durfte, die haben gesagt, nee, wenn du nicht da mitmachst, darfst du nicht studieren. Also er war bereit, einen Preis zu zahlen für seine Überzeugung, für seinen Gehorsam Gottes Wort gegenüber. Und das ist was, glaube ich, was für uns herausfordern wird. Was lernen wir von den Eltern von Mose? Ich habe es hier aufgeschrieben. Unser Glaube wird darin sichtbar, dass wir Gott mehr gehorchen als dem, was Menschen sagen. Da habe ich in Klammern geschrieben, auch dann, wenn es uns was kostet. Und ich bin sicher, unsere Nachfolge wird uns in den nächsten Jahrzehnten immer mehr kosten. Aber Jesus hat immer vom Preis der Nachfolge gesprochen. Und ich wünsche mir, dass wir einen Glauben entwickeln, der bereit ist, den Preis zu zahlen, weil wir Gott vertrauen. Wisst ihr, wer hat hier Kinder? Okay, fast alle haben Kinder, mega. Kinder sind toll. Aber wir sagen, Kinder sind ein Segen, auch wenn sie einen viel Nerven und graue Haare und so weiter. Ihr wisst schon, was ich meine. Ne? Kinder sind toll. Und wisst ihr, was ich interessant fand, als ich das gelesen habe von den Eltern von Mose? Unser gelebter Glaube und unser Gehorsam als Eltern, der hat einen mega Einfluss auf unsere Kinder. Und das ist uns oft gar nicht so bewusst. Das, was wir leben, ist viel wichtiger und spricht viel lauter als das, was wir ihnen predigen oder was wir ihnen sagen. Ne? Und ich möchte euch, bevor wir uns Mose anschauen, weil Mose war ja ihr Sohn und was aus ihm geworden ist durch das Vorbild der Eltern, möchte ich mit euch ein kleines Video anschauen. Kannst du gerade mal starten, wo uns kurz einen Einblick gibt über das Leben und die Entwicklung von Mose. Ist leider auf Englisch, aber der Trailer war besser als der Deutsche, deswegen habe ich den Englischen genommen. Ja, Mose ist unser nächster Glaubensheld. Und genau, wie ging es mit Mose weiter? Wir haben es gesehen, Mose wurde ausgesetzt in diesen Nil. Und dann hat die Tochter von Pharao, hat ihn beim Baden entdeckt, hat ihn gefunden. Und Mose wuchs dann auf als Prinz von Ägypten am Hof von Pharao. Und ihr könnt euch vorstellen, er hatte die beste Bildung, die du dir vorstellen kannst. Er hatte jeden Prunk und Luxus, den man sich nur vorstellen kann und hat alle möglichen Privilegien genossen, die man so halt hat als Sohn des Königs. Und sieht man in der Geschichte, die haben jede Menge Blödsinn gemacht, er da und sein Halbbruder. Ja, das war sein Leben. Das war das Leben von Mose als vielleicht, keine Ahnung, ein, zweijähriger Junge, als er dann dort von seiner Mutter komplett an den Hof übergeben wurde. Ja, wie bei allem gibt es immer ein großes Aber. Achim, ich muss immer an dein Aber denken von letzter Woche. Ich wollte es mal aufgreifen. Es gab nämlich auch ein großes Aber im Leben von Mose. Und da können wir mal hier weiterlesen in Vers 24 bis 27. Da kommt nämlich jetzt das große Aber von Mose. Da heißt es, durch den Glauben weigerte sich Mose, als er erwachsen war, sich als Sohn der Tochter des Pharaos bezeichnen zu lassen. Er zog es vor, mit dem Volk zu leiden, anstatt sich den flüchtigen Vergnügen der Sünde hinzugeben. Er hielt die Leiden, die auch Christus auf sich nahm, für einen besseren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah der großen Belohnung entgegen, die Gott ihm geben würde. Durch den Glauben verließ Mose das Land Ägypten. Er hatte keine Angst vor dem König, sondern ging unerschütterlich weiter, weil er den Blick fest auf den richtete, der unsichtbar war. Ja, das ist Mose. Und wisst ihr, was das Leben von Mose ausgemacht hat? Als er erwachsen wurde, gab es eine radikale Veränderung in seinem Leben. Und der Grund war, Mose hatte eine ganz starke Ewigkeitsperspektive. das merken wir, wenn wir die Geschichte lesen und auch in der Reaktion, wie das hier beschrieben ist. Mose wusste genau, dieses Leben hier ist kurz und ich kann es genießen in Saus und Braus und Sünde, aber es kommt eine Ewigkeit. Und ihm war das sehr, sehr bewusst und er hat die Entscheidung getroffen, er möchte lieber seinen Fokus auf die Ewigkeit setzen und lieber hier auf dieser Erde im Verzicht leben, um bei Gott einen ewigen Lohn zu empfangen. Das war sein Bewusstsein. Ich finde es so cool, ich will es noch kurz lesen. Hier heißt es, er zog es vor, mit dem Volk zu leiden, anstatt sich dem flüchtigen Vergnügen der Sünde hinzugeben. Er hielt die Leiden, die auch Christus auf sich nahm, für besseren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah der großen Belohnung entgegen, das ist Ewigkeitsperspektive, die Gott ihm geben würde. Hammer, absolut krass. Es gibt auch einen anderen Mensch, wer von euch kennt Jim Elliot, den Missionar? Ist eigentlich ziemlich bekannt hier vor allem für euch. Ne? Er ist Südamerikaner aus Ecuador. Er war Missionar in Ecuador, war Amerikaner. Als meine Schwester nach Brasilien ausgereist ist, hat sie mir so einen Zettel geschrieben. Da stand drauf, das Zitat von Jim Elliot: Der ist kein Narr, der loslässt, was er nicht behalten kann, auf dass er gewinne, was er nicht verlieren kann. Und das habe ich bis heute, dieses Bild, das kann man kaum mal lesen, ist total verblichen von der Sonne. Und wisst ihr, dieser Jim Elliot, der ist im Alter von 28 Jahren gestorben auf dem Missionsfeld, weil die Indianer ihn getötet haben. Der hat es wirklich gelebt. Der sagte, ich habe eine Ewigkeitsperspektive. Der war studiert, war ein sehr guter Schüler an der Uni. Wir haben vor kurzem die Biografie kurz angeschaut. Also es war jemand, der hatte sein Leben vor sich, der konnte Karriere machen. Er hat gesagt, nein, um Christi willen, lass das alles. Und ich gehe zu den Indianern und bringe ihnen das Evangelium. Und sie haben ihn getötet. Und vier seiner Kollegen, die mit ihm gegangen sind, waren vier oder fünf?
Ja,
fünf. Alle fünf wurden getötet. Ja, Glauben wie Mose.
Aber daraus ist ja Frucht entstanden, gell?
Daraus ist eine große Frucht entstanden. Könnt ihr mal anschauen. Genau, das geht jetzt zu weit. Aber das sind nicht nur so Geschichten, die sind 2000 Jahre alt oder noch viel älter, natürlich Mose und so weiter, sondern es gibt auch heute so Menschen, wo wir sagen, wow, die inspirieren mich, die haben wirklich das gelebt, wie in Mose damals. Also was heißt es? Was können wir vom Glauben von Mose lernen? Er hat den Glaube mit einer großen Ewigkeitsperspektive. Er hat auf die Ewigkeit geschaut und ich möchte nochmal zum Wort Gottes gehen, weil wisst ihr, die Jünger, die haben sich auch mal die Frage gestellt. Die sagten, hey Jesus, so what? Wir haben jetzt eigentlich alles hinter uns gelassen. Aber ich lese es, was hier nämlich Petrus sagt. Petrus und sein Bruder, die haben ja auch ihr ganzes Business aufgegeben mit ihrer Fischerei und sind Jesus nachgefolgt. Und dann sagt hier Petrus, wir haben alles aufgegeben, um dir nachzufolgen. Was werden wir dafür bekommen? Jesus antwortete, ich versichere euch, wenn der Menschensohn im Reich Gottes auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzt, dann werdet ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, ebenfalls auf 12 Thronen sitzen und über die 12 Stämme Israels richten. Und jeder, der um meines Namens willen sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder oder seinen Besitz aufgegeben hat, wird 100-fach so viel wiederbekommen und das ewige Leben erlangen. Doch viele, die heute wichtig erscheinen, werden dann die geringsten sein. Und die, die hier ganz unbedeutend sind, werden dann die größten sein. Also in der Ewigkeit in seinem Reich. Ja, die Frage ist ja so an für uns, was bedeutet das? Was heißt es für uns, wenn wir so Geschichten lesen? Wir sind nicht alle berufen, zu den Indianern zu gehen oder unser Volk zu verlassen. Die Frage ist, haben wir diese Ewigkeitsperspektive? Leben wir mit diesem Wissen, hey, Jesus kommt wieder oder ich kann bald sterben? Dieses Leben ist ja so begrenzt und wir haben nur diese eine Chance, ein Leben hier zu führen, was wirklich Gott Ehre bringt und was, ja, was Gott Freude macht. Und ich habe es jetzt mal so formuliert, ein reifer Glaube, und da steckt wirklich ein Prozess drin. Ja? Ich habe schon gesagt, Glaube muss sich entwickeln. Ein reifer Glaube ist gekennzeichnet von einer immer größeren Ewigkeitsperspektive. Das glaube ich wirklich. Je mehr wir verstehen, was Gott ist und wer er für uns ist und was er für uns getan hat, immer mehr geht der Fokus weg von diesen weltlichen Dingen hier. Und wir sagen, es lohnt sich, für dieses eine Ziel zu leben, für die Ewigkeit bei Gott. wo er uns ewig belohnen wird. Ja, könnt ihr noch ein Glaubensheld? Habt ihr noch Kraft dazu? Ich schau mal schnell auf die Uhr. Ich sehe es jetzt gar nicht. Ich mach's schnell. Josua. Okay, lasst uns mal Josua anschauen. In Vers 30 heißt es von Josua: durch den Glauben marschierte das Volk Israel 7 Tage lang um Jericho herum und die Stadtmauern stürzten ein. Diese Geschichte müssen wir auch mal lesen, ist jetzt in einem Satz hier zusammengefasst. Könnt ihr auch nachlesen in der Bibel. Und was war die Story von Josua? Das Volk Israel kam ja aus der Wüste und sollte jetzt in dieses verheißene Land gehen, das Gott ihnen versprochen hatte. Und die erste Stadt, wo quasi die Feinde Israels gelebt haben, war Jericho, diese Stadt Jericho. Und Jericho war eine Stadt, wird beschrieben, mit ganz hohen Mauern. Also eigentlich für ein Wüstenvolk, was 40 Jahre in der Wüste rumgezogen ist, also Mission Impossible, diese Stadt einzunehmen und ihre Feinde zu überwinden. Aber Gott sagt, ihr sollt diese Stadt einnehmen, ich möchte, dass ihr diese Feinde aus eurem Land vertreibt. Und dann gibt Gott eine interessante Strategie, wie Gott so ist, menschlich gesehen irgendwie ein bisschen komisch. Und zwar sagt er, alle eure Krieger, das ganze Kriegsvolk, die 7 Priester, also und die 7 Priester, die sollen jetzt einmal pro Tag einfach nur um diese Stadt herumlaufen. Und das macht jetzt von Montag bis zu Samstag 6-mal, ja? Lauft einfach rum, zieht um diese Stadt. Könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, am ersten Tag haben die ein bisschen komisch geschaut, am zweiten haben sie schon gegrinst und immer haben sie nur noch gelacht, was die da unten da machen. Aber sie haben das gemacht, was Gott ihnen gesagt hat. Und dann sagt Gott, am 7. Tag zieht 7-mal um diese Stadt rum und wenn dann diese Priester in ihr Horn blasen, dann sollt ihr ein Kriegsgeschrei ertönen lassen. Ne? Und genau das hat das Volk gemacht und als sie dann dieses Kriegsgeschrei ertönt haben, sind die Mauern Jerichos, heißt es, eingestürzt. Also Gott hat da irgendwie ein Erdbeben geschenkt, wie auch immer der das gemacht hat. Und dann sind die Mauern der Stadt eingefallen. Das ist die Geschichte von Josua und vom Volk Israel. Klingt ziemlich verrückt, aber sie haben einfach gehorsam das gemacht, was Gott ihnen gesagt hat. Was ist das Besondere an Josuas Glauben? Ich glaube, was wir von Josua lernen können, Josua schaute nicht auf die Umstände. Also die haben alle diese Mauer da gesehen und dachten, so what, was sollen wir da jetzt machen? Ne? Sie haben nicht auf die Umstände geschaut, sondern sie haben auf das gehört, was Gott gesagt hat und das ganz treu getan. Und in Lukas 18, Vers 27, da heißt es, was für Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Und ich glaube, sie hatten diese tiefe Überzeugung in sich, wenn Gott das sagt, dann machen wir das, auch wenn es für uns erstmal unlogisch klingt. Ja? Und das ist Glaube, wisst ihr? Glaube ist nicht, was ich berechnen kann, das wird schon funktionieren, sondern Glaube heißt einfach zu tun im Vertrauen, dass Gott durchkommt und dass Gott einen Plan hat. Wer von euch glaubt, dass Gott ein Gott der Wunder ist, dass er heute noch Wunder tut? Amen, das glauben wir, oder? Und deswegen kann Gott auch heute solche Wunder tun. Ja, was heißt es ganz konkret für uns? Ich habe 2 Dinge aufgeschrieben, wo ich dachte, das ist wichtig. Das erste ist, glaubst du, dass es für Gott keine Probleme gibt? Oder dass für Gott kein Problem zu groß ist? Ich glaube, dass es für Gott keine Probleme gibt, wenn er der Schöpfer ist aller Dinge, dann hat Gott nicht ein Problem mit irgendwas, sondern er kann einfach eine Lösung bringen. Aber glaubst du, dass Gott groß genug ist für deine Herausforderung, für dein Problem? Und dann das Zweite, was wir lernen, ist, tust du das menschlich Mögliche, ja? Also deinen Part, damit Gott das Unmögliche tun kann, das ist Wunder. Und wisst ihr, das lernen wir in der Geschichte, Gott hätte ja gleich die Mauer einfach einfallen lassen können. Aber Gott wollte, dass sie ihren Part tun, dass sie Glauben zeigen, dass sie marschieren und genau das tun, was er ihnen gesagt hat. Und ich glaube, das ist auch ein Geheimnis von Glaube. Glaube ist nicht einfach was, was Gott immer tut, sondern Gott arbeitet immer mit uns zusammen. Das hat immer mit unserem Gehorsam zu tun, mit unserem Part zu tun und dann passieren Wunder. Und ich glaube, das können wir sehen bei Josua und es inspiriert mich bei Josua zu wissen, einmal dieses Gott zutrauen, ich traue Gott das Unmögliche zu, Aber ich gehe auch die Schritte, die ich tun kann. Ich tue meinen Part. Ich bin aktiv. Glaube ist das ganz Aktives. Und darin werden wir erleben, wie Gott handelt. Ja, glauben wie die Helden. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert. Judith stand hier vorne. Komm mal ganz kurz her. Wer war letzte Woche da? Ganz viele nicht.
Ich will nicht wieder schreien.
Genau, deswegen, ich habe das daran veranschaulicht. Du kannst dich nochmal umdrehen. Wir haben darüber gesprochen. Also, Glaube ist, Gott sagt dir was. Und dann musst du dich quasi darauf vertrauen und es tun. Ne? Und ich habe das damals so erklärt, ich brauche es jetzt nicht fallen lassen, ich habe gesagt, Judith, sollst dich rückwärts fallen lassen. Und das ist Glaube. Und wisst ihr, Judith hätte auch sagen können, ja, Yogi, natürlich, ich glaube dir, dass du mich auffängst. Natürlich glaube ich, dass du hinter mir stehst. Aber das wäre noch kein Glaube, weil der Glaube... Ihr Glaube wurde sichtbar oder ihr Glaube wurde aktiviert in dem Moment, wo sie sich hat fallen lassen. Davor war es nur eine Theorie. Und das wünsche ich mir so sehr für mein Glaubensleben und auch für uns, dass Glaube sichtbar wird durch unser Handeln, durch irgendwelche Taten, die wir tun und nicht einfach, dass es was ist, was wir theoretisch einfach nur glauben. Ich möchte mit einem Vers schließen, den liebe ich auch. Und zwar steht er im Jakobusbrief. Und zwar sagt es der Bruder von Jesus in Jakobus 5, Vers 17, da heißt es, Elia, kennt ihr den Propheten, der hat so crazy Sachen gemacht? Elia war ein schwacher Mensch wie wir und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte und es regnete auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate nicht. Und wisst ihr, was ich an diesem Vers mag? Da heißt es, Elia war ein Mensch wie du und ich. Wisst ihr, wir denken oft, ja, die Glaubenshelden, ja, Mose, ja, Abraham, ja, Sarah, das waren halt so die besonderen Heiligen, die Auserwählten. Nein, aber der Schreiber hier vom Jakobus, also Jakobus im Jakobusbrief, er sagt, selbst Elia war ein Mensch wie du und ich. Und Gott kann mit dir genau solche Wunder tun und genau so eine Geschichte schreiben wie mit diesen Menschen. Und dazu will ich uns einladen, dass wir im Glauben wachsen und mutig mit Gott vorangehen. Ich habe ganz kurz 2 Fragen zur Reflexion, wo wir kurz drüber nachdenken und einen Punkt für euch dann auch.